Herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 11. April und wir starten gemeinsam auch in diese Woche. Das ist eine Urlaubsausgabe, das heißt, es geht nicht um aktuelle Themen, sondern um grundlegende Investmentansätze. Das soll heute ein Thema sein, von Buy and Hold bis zum Value Investing, Growth Investing, antizyklisches Handeln, Quality Investing, Canslim, was ist das? Und auch hier ein Beispiel für Möglichkeiten, wie man am Aktienmarkt agieren kann und auch meine persönliche Anlagen, die ich persönlich besitze und wir da mal zum Beispiel Klarheit schaffen. Fangen wir erstmal mit Buy and Hold an. Die Anlagestrategien im Überblick. Erstmal gucken wir uns die Funktionsweise an, dann die Chancen und natürlich immer die Risiken, die jede Anlageentscheidung natürlich hat. Nämlich, es gibt keine risikolose Rendite. Das sollte man sich immer bewusst werden. Geduld ist ja eine Tugend. Das gilt auch an der Börse. Denn wer Aktien und auch Fonds ständig kauft und wieder verkauft, läuft oft den Gewinnen oft ganz klar hinterher, ohne selbst teilweise auch welche zu erzielen. Darüber hinaus schmälern Transaktionsgebühren die Rendite. Ja, Neopoker, die Transaktionsgebühren, ob es jetzt 1 Euro sind oder sogar manchmal gar keine Gebühren, hört sich erstmal gut an, aber man zahlt ja bei jedem Aktienkauf und Verkauf, gibt es immer einen Spread. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, ob es eine Apple ist, eine Amazon, die man kauft. Man bezahlt immer ein paar Cent bei solchen großen Unternehmen, die so einen großen freien Aktienumlauf auch haben, einen sehr, sehr niedrigen Spread, aber es gibt eigentlich immer einen Spread. Der kann teilweise sehr massiv sein, sogar mehrere Prozente und da teilweise wirklich nur ein paar Cent. Aber wenn man es natürlich oft genug hin und her tradet, sind das auch erhebliche Kosten. Man sollte also sich nicht nur auf diese Transaktionsgebühren, wenn es auch nur ein 1 Euro sind oder nur 10 Euro, je nachdem ja immer, wie groß seine Kauf- und Verkaufsorders sind, nicht nur darauf zu spezialisieren, sondern auch gucken, was ist denn der Spread, was sind die Briefkurse, was ist dann hier der Geldkurs. Besser ist es da, viel Zeit in die Auswahl von Investmentwerten zu stecken und diese dann eben womöglich am besten so lange wie möglich, viele, viele Jahre zu halten. Diese Anlagestrategie nutzen auch viele Profis. In jetzigen nächsten Minuten werden wir darüber reden, über die Funktionsweise von Buy-and-Hold-Strategie. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Strategien, was man über Buy-and-Hold beachten muss und welche Chancen und Risiken eben diese Anlagestrategie einfach in sich birgt. Darüber hinaus erfahrt man noch jetzt weiter über die Vor- und Nachteile, die daraus auch entstehen. Also, wie funktioniert Buy-and-Hold? Hört sich etwa leicht an, kaufen und halten. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Bei dieser Anlagestrategie von Buy and Hold geht es vor allem darum, Geldanlagen über viele Jahre zu halten und so von deren nachhaltiger Wertentwicklung zu profitieren und auch langfristig eine Rendite zu erzielen, die natürlich sehr positiv ist und natürlich auch bestenfalls größer ist als die Inflation. Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, und dann womöglich auch den Markt zu schlagen. Meist wird diese Strategie mit dem Investment in Aktien an der Börse in Verbindung gebracht. Doch diese Buy-and-Hold-Strategie lässt sich genauso gut auf die Geldanlage in Fonds, ETFs, die ja auch oft mit Aktien unterlegt sind, und auch Immobilien übertragen. All diese Investments sind ja auch damit gemeint. Wer mit ihnen handelt, muss Gebühren zahlen, die die Rendite eben schmälern. Zudem ist es essentiell, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden. Das macht nämlich dann die Höhe der Rendite aus. Gerade für private Anleger, ein Unterfangen, das nur sehr selten mit viel Glück funktioniert, wenn man sich wirklich nicht intensiv mit dieser Materie beschäftigt. Anders dagegen eben diese Strategie des Buy and Holds. Anleger, die ihre Investments lange Zeit halten, sparen sich diese Gebühren und können sich so über eine höhere Rendite im Durchschnitt immer freuen. Der Einstiegszeitpunkt wird dank der konstanten Wertentwicklung und regelmäßiger Gewinne und Dividendenzahlungen mit den Jahren immer irrelevanter. Es gibt Statistiken, dass man über einen Zeitraum von 15 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem ganz breit gestreuten Portfolio, also auch besonders ETFs-Bereich zum Beispiel, 15 Jahre lang auch der DAX, die großen Indizes zum Beispiel, darauf ein ETF hat, 15 Jahre lang, dass man dort, es ist sehr wahrscheinlich über 98%, dass man da eine positive Rendite erzielt hat. Also hier sind Verluste auch sehr begrenzt, wenn man wirklich in qualitative Indizes und Unternehmen investiert. Und wer viel Zeit hat, kann diesen Ausstiegszeitpunkt auch frei wählen, Gewinne realisieren und muss sich eben nicht von der Börse hetzen lassen und jeden Tag in sein Depot zum Beispiel gucken. Doch Achtung, diese Strategie des Buy and Hold lässt sich nicht unreflektiert auf alle Investments anwenden. Das ist ganz wichtig. Das ist womöglich der größte Fehler, den einem passieren kann. Man hat ein Unternehmen, man hat sie scheinbar einen sehr schlechten Einstiegszeitpunkt erwischt. Die Aktie fällt massiv und man sagt, okay, das kann ich aussitzen in 10 Jahren. Das wird das Unternehmen werden. Aber man sollte nicht auf die Null warten, wenn da was im Busch ist, wenn das Unternehmen womöglich doch nicht so der große Highflyer ist. Dann lieber abstoßen, Verluste realisieren, auch ein wichtiges Thema. Erst recht immer im Hinterkopf behalten, Verluste, steuerlich kann man die sofort angerechnet bekommen. Das wird eigentlich automatisch gemacht, also Verlust realisieren ist eigentlich eine gute Sache, wenn man dagegen Gewinne rechnen kann. So kann man sich das auch denken, dieses Tax Loss Harvesting. Also wirklich diese Steuerverluste zu ernten und dann auch erstmal zu speichern, auch wenn man gerade keine Gewinne hat. Irgendwann kommen diese Gewinne, kann man es gegenrechnen. Gibt es immer Unterschiede, ob man ETFs hat, ob man Optionsderivate, Finanzderivate hat zum Beispiel, kann man nicht alles gegenrechnen. Auch bei ETFs und Aktien ist es auch nicht so leicht, zum Beispiel Verluste und Gewinne gegenzurechnen, sollte man auch nicht vergessen. Aber das muss man sich hier bewusst werden. Also, für wen ist diese Strategie geeignet? Eindeutig für langfristig orientierte Anleger, muss man sich auch selbst einschätzen. Man sagt oft, man ist langfristig orientierter Anleger, aber was heißt das? Über welchen Zeitraum reden wir? Wie alt ist man persönlich auch? Das ist auch ein wichtiges Thema natürlich. Wann brauche ich das Geld wieder? Wann möchte ich zum Beispiel bestimmte Ziele erreichen? Ich möchte mit 60 in Rente gehen. Wann muss ich zum Beispiel dann eine bestimmte Summe X haben, wenn ich das denke, inflationsbereinigt und so weiter und so fort. Was sind meine Renditeerwartungen? Das sind alles Themen, die man sich selbst bewusst werden muss, ob man auch der Typ dafür ist, auch größere Crash-Korrekturen einfach auszusitzen und gar nichts zu tun, ob man dieses Gemüt dafür hat oder ob man wirklich aktiv handeln möchte. Anleger mit langfristigem Investmenthorizont profitieren von diesen Anlagestrategien. Deswegen ist sie auch sehr beliebt, Buy and Hold, weil sie auch wenig Aufwand eigentlich gestaltet. Denn ein wichtiges Kriterium für nachhaltige Gewinne sind wirklich auch die Gebühren, die Anleger für ihre Investments an der Börse zahlen, aber natürlich auch die Gebühren der Fonds, aktiven Fonds, die ja dann stark gehandelt werden, die ja oft mehrere Prozentpunkte ausmachen, die extrem teuer sind im Vergleich zu ETFs. Ja, da muss man natürlich vergleichen, diesen Bereich. Und das drückt dann extrem auf die Rendite, wenn man es über einen längeren Zeitraum sieht. Und hier zahlt sich eben Buy and Hold ganz klar aus. Denn wer Aktien einmal kauft und dann viele Jahre liegen lässt, zahlt nur einmal Transaktionskosten. Anleger, die dagegen regelmäßig mehrmals im Jahr ihr Depot eben umschichten, müssen immer wieder Transaktionsgebühren zahlen. Wie gesagt, auch die Spreads. Das schmälert dann die Rendite teilweise erheblich, weil man auch oft dann nicht mehr richtigen Einstiegszeiten findet, zu lange wartet und denkt, man kann halt den Markt eben extrem timen, was sehr schwierig ist. Zudem geht man das Risiko damit auch ein, den Entwicklungen der Börse und des Marktes eben wirklich hinterherzulaufen. Gerade Kleininvestoren oder private Anleger, die neben einem Vollzeitjob ihre Ersparnisse in Aktien und andere Investmentvehikel investieren, haben oft nicht den Überblick über alle, vor allem wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen an der Börse. Das muss man auch nicht haben. So verpassen sie aber immer meist den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt, aber es passiert auch den sogenannten Experten, darf man auch nicht vergessen, dass viele Hedgefondsmanager eben nicht mal zum Beispiel MSCI World outperformen. Sollte man auch nicht so sagen, dass immer dahingestellt wird, dass die Kleinanleger so viel schlechter wären. Auch das kostet natürlich Rendite. Anleger, die hingegen langfristig investiert bleiben, müssen sich um den richtigen Zeitpunkt fast gar keine Gedanken machen. Natürlich gilt auch hier bei Buy and Hold, wenn man günstig kauft, hat man höhere Rendite. Das ist schon essentiell, wenn man einsteigt. doch mit nachhaltig ausgelegten und wachstumsstarken Investments relativieren die Gewinne den Einstiegskurs dann wieder sehr schnell. Erst recht, wenn man immer weiter seine Gewinne, auch seine Dividenden akkumuliert, hat man auf jeden Fall eine steigende Zahl am Ende stehen. Kommen wir zum Thema Dividenden. Wie kann man überhaupt eine hohe Dividendenrendite erhalten? Wie funktioniert das? Das funktioniert eigentlich wirklich am besten mit Buy and Hold. Der wichtigste Vorzug eben von Buy and Hold Anlagestrategie liegt jedoch oft in der Dividendenrendite, denn wachstumsstarke und nachhaltig orientierte Unternehmen teilen ihre Gewinne mit ihren Aktionären, das ist auch ein Thema von der Qualität, und schütten zum Beispiel jährlich, manchmal auch mehrmals im Jahr. In Amerika ist es oft der Fall, dass wir immer pro Quartal Dividendenabschläge haben, also dann viermal im Jahr. Es gibt REITs, also Immobilienunternehmen, die ja sogar monatlich auszahlen, ob das immer wirklich so sinnvoll ist, aber vielleicht fürs eigene Gefühl, dass man immer wieder da ein paar kleine Geldbeträge sieht, kann ich verstehen. Und die Dividende ist auch besonders in Deutschland sehr interessant, aber ganz klar zu sagen, die Dividende ist nicht der neue Zins, das ist absoluter Quatsch. Weiß nicht, wie sich das mal verbreiten konnte. Klar, Niedrigzinsphasen, weil dann sofort die Deutschen lieben den Zins damals auf Sparbuch. Aber das kann man nicht vergleichen. Eine Dividende wird ja aus den Gewinnen bestenfalls, jedenfalls aus den Unternehmensanteilen gezahlt. Das heißt, Unternehmen, das geht aus den Wert des Unternehmens raus. Deswegen hat man einen Dividendenabschlag. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Deutsche Post. Deutsche Post hat auch eine Dividendenrendite von 3-4%. Sagen wir mal 3%, sie schütten einmal jährlich aus. Wenn sie dann ihre Gewinne ausschütten, diesen Geldbetrag, dann sinkt ja die Aktie mindestens um 3% um diesen Betrag. Das kann sich im Laufe des Handels an der Börse wieder relativieren am Tag. Kann teilweise wieder wegmachen, aber auch teilweise sich weiter ausbauen, diese Verluste. Dann muss man die noch versteuern, darf man auch nicht vergessen. Aber jedenfalls ist dieser Gewinn aus den Unternehmen raus. Das heißt, effektiv hat man ja da Gewinn rausgezogen aus seinem Investment, der eben nicht eingesetzt werden kann für Innovation, für Wachstum, für Akkumulierung und weiter und so fort. Deswegen ist eigentlich die Dividende, da muss man es auch ein bisschen kritischer sehen, aber ich verstehe das, dass es wichtig ist, einen stetigen Cashflow für sich selbst zu haben, dass man das Geld auch umschichten kann und trotzdem an lange Unternehmen lange einfach halten kann. Aber Warren Buffett zum Beispiel, Berkshire Hathaway, die zahlen keine Dividende, nicht weil sie es nicht können. Sie sind sehr ertragsstark, in einem sehr starken Cashflow, sondern sie investieren immer wieder weiter in ihre verschiedenen Geschäftsbereiche und dadurch entstand auch hier dieser extrem werthaltige Konglomerat, wie wir es bei Berkshire Hathaway zum Beispiel sehen. Es gibt viele Unternehmen, die keine oder eine sehr geringe Dividende zahlen, weil sie eben das Geld besser anlegen können, einen besseren Return on Investment haben. Das sehen wir bei Apple, das sehen wir auch bei Microsoft. Google zum Beispiel, also Alphabet, hatte auch keine Dividende, genau deswegen, weil sie eigentlich mit den Gewinnen viel besser in die Zukunft investieren können, dafür für mehr einfach Value, viel mehr Wertschaffung für die Aktionäre schaffen können damit, als mit einer Dividende, wo es ja wirklich nur, sag ich mal, in Geld ist. Eine Aktiendividende ist zum Beispiel interessant, gibt es teilweise, gab es früher öfters, jetzt immer weniger Unternehmen, weil das oft ein bürokratischer Aufwand ist. Aber auch ein gutes Zeichen ist, wenn man wieder Aktienanteile vom Unternehmen ausschüttet, als zum Beispiel einfach nur ein Barbetrag. Aber das war jetzt ein Exkurs auf jeden Fall. Diese Dividendenrendite, Dividende, waren sie eben, wie viel das dann beträgt, prozentual gesehen, das ist ja auch bezogen auf den Einstiegskurs in den ersten Jahren, meist nicht überproportional hoch. Die Rendite guter Dividendenzahler bewegt sich in den vergangenen Jahren meist im Rahmen von 3-8%. Da muss man natürlich immer aufpassen, ob die Dividende auch wirklich verdient wird. Der Clou von Buy and Hold ist jedoch, viele Unternehmen steigern ihre Dividenden regelmäßig. Das spricht dafür, das Unternehmen läuft gut, erwirtschaftet regelmäßig höhere Gewinne und Umsätze. Und bezogen auf den Einstiegskurs fahren Aktionäre mit Buy and Hold nach einigen Jahren oder gar auch Jahrzehnten mit manchen Aktien durchaus Dividenden im zweistelligen Prozentbereich ein. Das gibt es auf jeden Fall. Gewinne, die Spekulanten und kurzfristig orientierte Anleger eben ganz klar entgehen und was langfristig sehr viel Spaß macht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber was sind denn die Risiken? Wir haben jetzt gerade natürlich viele lobende Sachen gesagt, aber wir müssen natürlich auch auf die Risiken eingehen. Und da muss man sagen, Buy and Hold birgt auch Risiken, wie jede Anlagestrategie. Doch wer jetzt einfach einige Aktien kauft und liegen lassen möchte oder gezwungen ist, sie liegen zu lassen, weil man eben hier große Verluste hat und sich eben nicht traut, diese zu realisieren, muss ganz klar gebremst werden, denn so einfach funktioniert es eben nicht. Auch bei Buy and Hold gilt, Information ist alles. Star-Investoren, eben wie Buffett, aber auch Sander, nehmen sich oft mehrere Wochen Zeit. sich über die Aktien, die sie kaufen wollen, ein genaues Bild zu machen, lesen sich die Geschäftsberichte durch und momentan die Trends der Märkte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sie lesen wirklich die Quarterly Earnings zum Beispiel, beschäftigen sich mit der Branche allgemein und auch mit den Konkurrenten, mit der Peer-Gruppe, schätzen die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ein, der Branche und des Marktes über viele Jahre ab. Das ist sehr wichtig, wenn man wirklich eine Aktie langfristig haben möchte, und ziehen daraus auch ihre Schlüsse. Und da kann man sagen, es hat die sehr bekannte Börsenoma Beate Sander eben, die ich gerade schon genannt habe, immer wieder gesagt in Interviews, sie kauft keine Schrotthaufen, keine Schrottunternehmen, weil die eignen sich eben nicht fürs langfristige Halten. So einfach ist es ja, wenn man natürlich die Schrotthaufen so schnell erkennen würde. Für sie zum Beispiel, wie auch viele andere langfristig erfolgreiche Investoren, gilt, ins Depot kommen eben nur Qualitätsunternehmen, die sich auch in den kommenden Jahren an der Börse und auch am Markt behaupten und ihren Wert dauerhaft steigern können und somit in den Jahren eine beachtliche Rendite ermöglichen. Das konnte sie mit mehreren tollen Aktien ja in der Vergangenheit zeigen. Auch gilt bei Buy and Hold eben nicht, Aktien müssen immer gehalten werden, koste es, was es wolle. Ändert sich manchmal das Marktumfeld, gibt es eine große Disruption oder Unternehmensausrichtungen werden ganz klar geändert. Es wird fundamental etwas am Geschäftsmodell zum Beispiel geändert. Oder es kommen Berichte, wenn es zum Beispiel ums Management geht, wenn es um Compliance geht, sollten sofort die Alarmglocken schrillen. Wir haben es bei Wirecard gesehen, da gab es schon 2016, 2015, sogar davor gab es schon bei Wirecard immer ein Geschmäckle, immer solche Nachrichten, wenn es um Compliance und so ging. Das muss man ganz klar sagen, da war schon immer was im Busch. Kann man natürlich nicht aktiv sagen, man glaubt daran nicht, aber man sollte dann, die Geschichte hat es gelehrt, nicht nur bei Wirecard, aber bei vielen anderen Unternehmen, meistens, wo irgendwo Rauch ist, ist auch Feuer. Das kann man sich merken, ob wirklich dieses Risiko, in so ein Unternehmen zu investieren, was eine schlechte Compliance hat, ob das dann die mögliche Überrendite wirklich auszahlt, das ist doch sehr unwahrscheinlich, sollte man wirklich Abstand nehmen, in den meisten Fällen. Sondern überlegte Anleger stoßen auch Aktien ab, die sie eigentlich langfristig halten wollten. Das muss man sagen. Bestes Beispiel immer Warren Buffett, wenn es um Buy and Hold geht, achtet heute auch verstärkt auf Führungspersonen, wechselt das Management zum Beispiel eines Unternehmens stärker aus, bewertet er sein Investment auch immer neu, das muss man natürlich auch beachten. Also zusammengefasst nochmal Vor- und Nachteile von Buy and Hold. Kommen wir zu den Vorteilen, ganz klar, hohe Rendite. Diverse Studien haben in den vergangenen Jahren auch gezeigt, dass Buy and Hold als Anlagestrategie funktioniert und Anleger eine ordentliche Rendite einfahren. Doch Achtung, die Strategie geht nur mit starken, etablierten Aktien, nachhaltig orientierte und zukunftsfähige aufgestellte Unternehmen oder eben auch Fonds und ETF auf große Indizes zum Beispiel aufsetzen, S&P 500, MSCI World, MSCI ACWI oder eben auf die FTSE, gibt genug andere Auswahlmöglichkeiten, jedenfalls wirklich breit gestreut, keine Sektoren-ETFs als Hauptinvestment sollte man nicht tun in diesen Bereichen. Allgemein Buy and Hold verringert sich das Risiko allgemein, weniger Risikoanleger, die einmal eben wirklich starke Aktien und Fonds, Qualitätsunternehmen gekauft haben und ihr Depot auch vernünftig und breit gestreut aufgestellt haben, ging mit der Strategie des Buy and Hold eben weniger Risiko ein als kurzfristig orientierte Anleger, einen, die ganz klar mehr als nicht Anleger, sondern als Spekulanten man beschreiben kann. Der Grund, kurzfristiges Traden zum Beispiel mit häufigen und zahlreichen Käufen und Verkäufen ist oft hochriskant und sehr teuer, weil die auftretenden Kursschwankungen stärker ins Gewicht fallen und sich auch stärkere Volatilität, auch zum Beispiel die Börsen, gut bezahlen lassen. So ist kurzfristiges Spekulieren unberechenbar. Als eine langfristige, vernünftige Anlagestrategie sollte man ganz klar trennen. Wenn man spekulieren möchte, dann sollte man sich vielleicht ein Spiel-Soccer-Depot irgendwo anlegen mit kleineren Investment und auch wirklich nur einen Betrag reinbuchen. Man sagt jetzt hier einmal mit 500 Euro, mit 1000 Euro mache ich das, aber ich schieße jetzt nicht jeden Monat irgendwie Geld danach. Das sollte man nicht tun, wenn man merkt, okay, die 1000 Euro sind weg, ich habe die verspekuliert, dann ist das so das ein Zeichen, dass man da nicht dafür der richtige Anlegetyp ist. Bequemes Investieren ohne Stress, das ist auch natürlich ein großer Vorteil von Buy and Hold. Anleger, die eben auf diesen Ansatz setzen, auf diese Strategie, Strategie ist halt immer langfristig gesehen, sparen Zeit, sollte man auch nicht vergessen, diese Research, wenn man wirklich sich mit Einzelunternehmen stark beschäftigt, das nimmt sehr viel Zeit und auch Nerven mit sich. Denn man muss eben nicht ständig Aktien, Indizes, Märkte und die Börse analysieren, Podcast hören, Nachrichten lesen und so weiter und so fort und die Entwicklungen immer hinterherhetzen und dann vielleicht doch emotional entscheiden aus dem Affekt raus, weil gerade ein neuer Medienzyklus über bestimmte Themen laufen, dann einfach nur reaktionär sich verhalten. Das passiert schneller, als man denkt, weil der Mensch einfach emotionsgetrieben ist. Das kann man eben damit vermindern. Allerdings gilt auch bei Buy and Hold, Anleger müssen sich auch über die Aktien, die sie haben und über aussichtsreiche Kandidaten regelmäßig informieren. Das ist klar bei Einzelaktien so, weil sie halt risikohafter sind als zum Beispiel wirklich MSCI World, MSCI ACWI oder eben auch auf die großen Indizes S&P 500 kann man auch noch als Spalt gestreut über die Sektoren setzen und kann bestimmte andere Sektoren-ETFs mit dazu mischen, wenn man sagt, oh, S&P 500, der hat mir zu wenig Landwirtschaftsunternehmen mit dabei, zu wenig Rohstoffe, wenn das ist ein Bereich, der einen interessiert. Dieser Ansatz ist auch sehr leicht umzusetzen, das kann eigentlich jeder tun. Anleger brauchen zwar bei der Strategie des Buy and Hold nicht weniger Wissen unbedingt als spekulativ orientierte Anleger, sie können sich aber dieses Wissen über einen längeren Zeitraum sehr leicht aneignen. Es gibt viele Bereiche, besonders YouTube, aber auch Webseiten, Nachrichten, wo man groß darüber reden kann, wo eben nicht jeden Tag up-to-date sein muss, aber eben diese Grundlagen erfährt. So ist die Anlagestrategie des Buy and Hold auch für Einsteiger sehr gut geeignet und auch empfehlenswert für die ersten Jahre, wenn man merkt, okay, es läuft gut, man hat ein gefestigtes Selbstbild und ist mit seinen Emotionen im Reinen, dann kann man auch dann wahrscheinlich aktiver werden. Und ganz klar, niedrige Gebühren. Anleger, die eher weniger handeln, halten eben diese Transaktionsgebühren sehr gering. So schmälern sie die Kosten, die Rendite eben nicht und sind nach einigen Jahren auch ganz klar vernachlässigbar. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Was sind hier die Nachteile? Ganz klar, gute Nerven sind gefragt. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, besonders Deutsche, dass sie sehr nachdenklich sind, eben kühl und überlegt und kalkuliert, nicht nur argumentieren und reagieren, allgemein handeln. Das ist aber oft nicht der Fall. Wie gesagt, der Mensch ist ein emotionsgeladenes Wesen. Auch bei Buy and Hold gilt es eben für Anleger, die Nerven zu bewahren, vor allem in Krisenphasen. Denn größere Kursrückschläge wird es an der Börse immer, immer wieder geben, auch bei sehr zukunftsträchtigen Aktien, ETFs und so weiter und so fort. Doch langfristig orientierte Anleger können sich psychologisch darauf einstellen, das ist sehr wichtig, und dann in Jahren der Krise nicht panisch eben auf den Verkaufsknopf zu drücken oder andere sehr krude und für die Rendite schwächende Sachen zu unternehmen. Das muss man ganz klar sagen, das ist wahrscheinlich der, es hört sich erstmal leicht an, gute Nerven sind gefragt, aber das ist womöglich der schwierigste Punkt im ganzen Leben, in vielen Phasen, jetzt nicht nur, wenn es um die Geldanlage geht, sondern auch im persönlichen Leben, in vielen Bereichen, dass man oft wirklich die Nerven behält. Es ist oft nichts davon gebracht, wirklich seine Nerven zu verlieren, das ist ja ganz klar. Aber das ist wirklich ein Trainingseffekt über viele Phasen. Andere Leute sagen, ja, Depot löschen, also die App löschen, das Depot jetzt nicht kündigen, sondern einfach wirklich auch den Zugang zu verringern, dass man erst viel später darauf zugreifen kann. Andere sagen, keine Nachrichten da konsumieren. Das ist auch schwierig, wenn man dann merkt, man hat einfach diesen, der Hang ist da zu groß. Sollte wirklich sich da bestimmte einmal im Monat vielleicht dann wirklich nur einen Überblick zu verschaffen. Zum Beispiel, wenn man merkt, man guckt zu oft ins Depot, man ist da zu nervös. Das spricht aber oft dafür, wenn man eben merkt, man kommt damit nicht gut zurecht, dass seine Investitionssumme einfach zu groß ist. Man muss nicht 90% oder 100% seines gesamten Netto-Geldvermögens in Aktien haben. Ganz klar. Wenn man merkt, man kommt damit nicht zurecht, man wird ja sehr nervös, wenn auf einmal 50 oder mehr Prozent diesen Gesamtvermögens, was man aufgebaut hat, man hat keine Immobilien, man hat nichts anderes, man hat auch kein Geld zum Beispiel als Rücklagen, ein Notfallgroschen hat man alles nicht, man hat wirklich 100% alles in Aktien, nur genug für die Miete und fürs Essen und mehr nicht, das ist, sollte man auch nicht übertreiben, dieser ganze Lebensstil, der teilweise ja auch gefeiert wird, dann auch immer früh in Rente zu gehen, aber man möchte auch leben, als euch, wenn man jünger ist, reisen, auf jeden Fall in seine eigene Bildung, Wissen, sein eigenes Studium, Ausbildung investieren. Das Geld wird auf jeden Fall rentieren und auch in seine Mitmenschen zu investieren. Investitionssummen ist natürlich auch wichtig, aber man merkt, man wird da zu nervös, dann ist das nur sein einziges Lebenselixier, Lebensbereich ist dann dieser Bereich, das wäre dann schon sehr traurig, muss man auch dazu sagen und spricht dafür, dass man hier weniger Geld auf jeden Fall dort investieren sollte oder anders investieren sollte, dass man weniger panisch ist. Kommen wir zum zweiten Bereich, eben diese Schrotthaufen identifizieren. Buy and Hold funktioniert eben nur mit Qualitätsunternehmen. Gerade Einsteiger und auch sehr unerfahrene Anleger laufen bei dieser Strategie Gefahr, ganz stur schlechte Aktien zu halten und so die Rendite eben zu schmälern. Aber auch wie gesagt, die Profis sollte man nicht so verallgemeinern. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, sogenannte schwache Aktien zu verkaufen und eben Geld in aussichtsreichere Kandidaten zu stecken. Einfach nicht auf die Null warten, sonst verpasst man viel Rendite. Als recht immer dran denken, Verluste teilweise realisieren für die Steuer ist oft gar nicht mal so doof. Ebenfalls hilfreich, gerade am Anfang, die Strategie des Buy and Hold auf Fonds und ETF anwenden. Das ist wahrscheinlich hier essentiell. Buy and Hold mit ETF ist für die meisten Anfänger eigentlich empfehlenswert. Wie gesagt, ETF ist ja ein großer Fachbegriff, können ja auch Sektoren und sehr spezielle ETFs sein. Nein, wir reden hier wirklich von breit gestreuten Welt-ETFs, wenn wir hier zu Buy and Hold reden. So sind Anleger ab dem ersten Investment auch sehr breit gestreut und aufgestellt und nicht eben von der Entwicklung einzelner Aktien wirklich abhängig, weil der Korb der Aktien einfach so groß ist. Als recht, wenn man ein Equal Weight ETF nimmt, zum Beispiel auf den S&P 500, dann sind die Aktien ausgeglichen, hat man eben kein Übergewicht in zum Beispiel den großen Tech-Werten wie Apple und Microsoft. Da kann man auch verschiedene Möglichkeiten haben, hier einen guten Ausgleich zu schaffen. Auch natürlich ein Nachteil ist immer dieser schlechte Zeitpunkt erwischt, auch wenn sich der Einstiegszeitpunkt mit den Jahren immer weiter relativiert. Ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt kann zumindest am Anfang einiges an Rendite kosten, muss man sagen. Abhilfe schaffen Anleger mit einem Wertpapier-Sparplan, der auch sehr beliebt ist. Geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn man einen niedrigen Zeitpunkt hat, da fängt man an mit seinem Sparplan. Das kennen auch natürlich viele und dann steigt die Aktie oder steigt der ETF immer weiter. Man kauft immer höhere Kurse ein, es wäre natürlich besser gewesen. Und rein mathematisch gesehen gibt es auch Studien dazu, am besten ist, auch wenn sich das fürs Gefühl oft nicht so klar oder gut anfühlt, man investiert, wenn man eine Einmalsumme hat, zum Beispiel durch Erben, weil man Geld gespart hat, eine Einmalsumme, die man auch wirklich investieren möchte und jetzt gerade das Geld nicht braucht, gleich direkt investieren zu 100%. Ja, man hat also jetzt 10.000 Euro geerbt zum Beispiel, dann gleich wirklich direkt die 10.000 Euro in verschiedene Aktien oder gleich in einen ETF, in verschiedene ETFs zum Beispiel investieren und dann hat sich das Thema erledigt. Und das ist oft, also mathematisch gesehen, die richtige Möglichkeit. Natürlich, wenn es jetzt gerade sehr volatile Marktbereiche sind. Wir haben Inflation, wir haben Krieg zum Beispiel. Man fühlt sich einfach nicht gut dabei, jetzt zu investieren auf diesen Ständen von den großen Indizes. Dann sollte man das doch über Tranchen machen, über Sparpläne zum Beispiel. Oder dann ganz klar einmal Investment über 3-4 Quartale zum Beispiel tätigen. Das sind da Möglichkeiten, das fühlt sich oft für einen persönlich viel besser an, für auch wieder alles eine psychologische Frage. Und Geduld bewahren, das ist so ähnlich wie Nerven behalten natürlich für viele Anleger, gerade für solche, die neu in der Börse sind, wo man noch jung ist, da fühlen sich ja 5 Jahre an wie eine Ewigkeit, sind es zu Beginn sehr, sehr schwer, geduldig an Gewinne zu warten auch und sich auch mit anderen Leuten zu vergleichen. Die Anlagestrategie des Buy and Hold gibt eben vielen Anlegern als zu langweilig und wenig lieber, muss man sagen, dieser Aktionismus, schnelle hohe Gewinne einfahren, natürlich immer mit größerem Risiko. Das ist sehr beliebt, aber es funktioniert eben in der Regel leider nicht. Also das ist jetzt unser Überblick gewesen von Buy and Hold. Bequeme Anlagestrategie für langfristige Investoren mit langfristigem Erfolg und wirklich guten Chancen, muss man sagen. Da kann man nur weiter hier begrüßen, dass es viele Leute diesen Ansatz wählen, weil er wirklich eigentlich am einfachsten ist. Aber in den nächsten Folgen gucken wir uns Value Investing an und Growth Investing, antizyklisches Investieren, Quality Investing, Cancellum und auch zum Beispiel das Allwetter-Portfolio, das Allzeitwetter-Portfolio von Ray Dalio, was es damit auf sich hat, zum Beispiel, ob das wirklich eine Alternative für bestimmte Personengruppen wäre oder eben nicht. Aber da werden wir in der nächsten Sendung genauer drauf eingehen. Das war der Aktien-News-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.